Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext für diesen Ostersonntag steht im 1. Korintherbrief, im 15. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Liebe Gemeinde, am Ostersonntag ist die Predigt entstanden. Er ist auferstanden, geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus. Die Predigt ist Verkündigung der Auferstehung. Geübt wird der Glaube an die Auferstehung, geübt wird er an der Sündenvergebung, geübt wird auf das Wort Gottes zu achten, auf den Herrn zu vertrauen. Und im Abendmahl ist das Versprechen Gottes, dass er mit uns Menschen hier unten im Schlamm und in der Arbeit ist, dass er für uns da ist, konzentriert im Stückchen Brot und in einem Schluck aus dem Kelch. Zusage des Lebens, dass ich lebe, auch wenn ich sterbe, wird mir ausgeteilt in die Hand, in den Mund und Gott gebe es auch in das Herz gegeben. Mein Leib, mein Blut, für dich, zur Vergebung der Sünde und zur Errettung von allem Bösen. Und mit diesem handfesten Trost sollen und können wir uns wehren gegen die Anfechtung, die uns den Glauben, das unbedingte Vertrauen, das wir zum Leben brauchen, rauben will. Gott selber hat uns die Waffe in die Hand gegeben, ins Ohr und ins Herz, mit der wir uns wehren sollen, und das ist sein eigenes Wort, in dem er selber bei uns ist und unseren Glauben schafft und am Leben erhält. Allerdings war die Auferstehung auch schon in den jungen Gemeinden aus Gründen der Vernunft umstritten. Auferstehung kann ich mir nicht vorstellen. Das muss also etwas anderes bedeuten, wenn davon gesprochen wird. Und ganz nachhaltig hat unser deutscher Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel daran gearbeitet, die Bedeutung der Auferstehung vernünftig und nachvollziehbar zu machen. Er spricht dann vom spekulativen Karfreitag, das heißt von einem Karfreitag, dessen Sinn ich denkend erfassen muss. Was dabei rauskommt, ist nicht mehr die Hoffnung ewigen Lebens, auch kein Vertrauen auf den Herrn, sondern die Idee, Karfreitag bedeutet, jemand leidet. Also muss ich ihm helfen. Und wenn ich ihm geholfen habe, ist das quasi die Auferstehung. Das kann jeder auch ohne den Heiligen Geist nachvollziehen, und damit ist Tod und Auferstehung auf einmal vernünftig geworden. Auch die Kirche hat sich gefreut, dass sie endlich was Vernünftiges macht, und sie spricht dann manchmal davon, dass wir das Kreuz Christi in den vielen Kreuzen der Welt, wo jemand leidet, entdecken. Das ist vernünftig. Und die Aufforderung, dann musst du helfen, ist vernünftig. Das Vertrauen auf den Herrn kommt dabei aber nicht mehr heraus. Kein Evangelium mehr. Paulus geht es darum, dass das Evangelium bleibt. Es geht ihm um diesen handfesten Trost, um das unbedingte Vertrauen auf den Herrn und sein Wort. Und darum führt er Zeugen dafür an, dass Kreuzigung und Auferstehung nicht ein Gedankenkonstrukt ist, sondern sie sind geschehen an einem konkreten Ort und zu einer konkreten Zeit unter Pontius Pilatus, sagen wir im Glaubensbekenntnis. Und dafür steht als allererster Zeuge die Schrift, unser Altes Testament. Wir haben an Karfreitag auch von Johannes in seinem Evangelium gehört, dass er schreibt, das alles ist geschehen, damit die Schrift erfüllt würde. Es ist alles so gekommen, wie es im Alten Testament schon zu lesen war. Paulus sagt, nach der Schrift ist es geschehen. Sie ist der erste Zeuge. Als zweiter kommt Kephas. Der Petrus ist das. Da könnte man sagen, naja, er kam vielleicht nicht damit zurecht, dass er Jesus verleugnet hat und jetzt will er den Tod nicht wahrhaben. Diese Erklärung wird beim Kreis der Jünger dann schon schwieriger, sonst müsste es auf der Welt nur so wimmeln von Auferstehungserzählungen, tut es aber nicht. Dann 500 Mann auf einmal, viele von denen kann man noch fragen, damals. Schließlich Jakobus. Wer war dieser Jakobus? Das war ein Bruder Jesu. Wissen Sie, wie das Verhältnis Jesus zu seinen Geschwistern war? Das war nicht immer einfach. Ein Bruder von Jesus, denken Sie an Ihre Geschwister. Wie schnell würden die von Ihnen sagen, dass Sie Gott sind? Und dann kommen noch alle Apostel und schließlich Paulus, der die Lehre Jesu verfolgt hat. Und Paulus schreibt den Korinthern, die damals schon Leute wie den Hegel einleuchtend fanden, wenn ihr nach etwas Handfestem sucht, dann werdet ihr es da nicht finden, aber im Wort Gottes. Und dann seid ihr auch mit den Zeugen für die Auferstehung ganz nah dran an dem Ereignis. Das ist etwas Handfestes. Und wir als Gemeinde heute haben mit dem ersten Korintherbrief, aus dem diese Worte kommen, ein Dokument aus dem Jahre 55 nach Christus. Wir sind ganz nah dran. Geschrieben 20 Jahre nach Tod und Auferstehung. Wir sind näher dran als an jedem anderen Ereignis aus der Antike. Eine historische Lebensbeschreibung von Buddha gab es erst 800 Jahre nach seinem Tod. Die ersten Aufzeichnungen über das Leben von Mohammed entstanden 250 Jahre später. Wir sind ganz nahe dran. Vor allem aber möchte Paulus uns dahin führen, dass wir vor aller Vernunft dem Wort vertrauen, das er von Christus empfangen hat. Denn unsere Vernunft kommt nicht weiter, als unsere Augen sehen und als unsere Sinnen begreifen und als das, was wir fühlen. Aber der Glaube muss gegen alles Fühlen und Verstehen sich an das Wort halten, das ihm gesagt wird. Für die Vernunft ist es nicht fassbar, dass wir leiblich auferstehen sollen, dass Leib und Seele wieder zueinander finden. Wir haben es ja noch nie erlebt. Einer nach dem anderen stirbt und bleibt tot. Für die Vernunft reimt sich das alles nicht. Es ist genauso, wie wenn einen ein Unglück trifft und man lässt dann die Vernunft machen und fühlt seine Sünde und es schlägt das Gewissen. Und selbst jemand, der nicht an Gott glaubt, sagt bald, das ist eine Strafe für mein schlechtes Leben. Eine Strafe für meine Sünde. Darum müssen wir lernen, uns ans Wort zu halten. Ans Wort der Gnade, ans Wort der Auferstehung. Auch wenn wir sehen, dass Menschen sterben und zu Staub werden, ebenso wenn ich fühle, dass die Sünde mich drückt, auch da muss der Glaube sich ans Wort halten und nicht an die Vernunft, die mir sagt, das hast du dir alles selber zuzuschreiben. Und jetzt sieh zu. Unser Sehen und Fühlen ist eine unsichere Sache. Vielleicht hat jemand diese Fernsehserie Gestern waren wir noch Kinder gesehen, die zeigt, wie das ganze Verhängnis eines Lebens daher kommt, dass einer falsch sieht und falsch fühlt. Er hatte sich mit einem Mädchen zum Abiball verabredet und sie hat ihm den ersten Tanz versprochen. Und dann sieht er, wie sie zum Abiball kommt, mit einem deutlich älteren Mann. Und er fühlt sich betrogen. Und er besäuft sich und provoziert einen Unfall. Und Jahrzehnte später, dieser Unfall hat inzwischen sein Leben ruiniert, trifft er die Frau wieder und sie sagt, der Mann damals, das war mein Therapeut, der mich begleitet hat, weil ich es allein nicht geschafft habe. Warum hast du mich nicht zum Tanz aufgefordert? Wir hatten es doch abgesprochen. Da hat sich einer an das gehalten, was er sieht und was er fühlt, aber nicht an das Wort. Sehen und Fühlen sind eine unsichere Geschichte. Und wo du das Wort nicht mehr gelten lässt als dein Fühlen und das, was deine Augen vermeintlich sehen, bist du verloren und dir ist nicht mehr zu helfen. Ich fühle und sehe, dass alle Menschen ins Grab sinken, aber das Wort sagt, dass ich mit großer Herrlichkeit auferstehen und ewig leben soll. Sieger über die Sünde und den Tod wird man nicht im Fühlen und nicht in Gedanken, sondern im Glauben an das Wort des Herrn. Und das verkündigt die Predigt an jedem Sonntag und sie übt es an der Sündenvergebung. Auch da müssen wir lernen, aufs Wort zu achten. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.